Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem IT-Zukunftspodcast. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Ecker, Tech-Journalistin. Und heute tauchen wir ab in die Welt der Cyberkriminellen. Und ganz konkret geht es um Ransomware, also Erpressersoftware. Und natürlich soll es auch um die Abwehr des Ganzen gehen und um das nervenzehrende Katz-und-Maus-Spiel mit den Angreifern. Bei uns zu Gast ist dazu heute die IT-Sicherheitsforscherin Haya Schulmann. Haya kenne ich schon eine Weile. Ich verfolge schon länger, was sie macht. Und wir haben auch immer wieder im IT-Sicherheitskontext miteinander zu tun. Denn sie ist wirklich eine der ausgezeichnetsten Wissenschaftlerinnen, die wir derzeit haben in Deutschland im Bereich Cybersicherheit. Und zwar nicht nur in der Verteidigung, in der Defense, sondern eben auch in der Offense. Also sie weiß, wie Angreifer ticken. Haya ist Professorin am Lehrstuhl für Informatik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie hält dort eine Löwe-Spitzenprofessur inne. Und sie ist im Athene-Board. Athene, das ist das nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit in Darmstadt. Und genau da sitzen wir auch. Genau da sind wir nämlich heute zu Besuch. Schön, dich wieder zu treffen, liebe Haya.
Hallo Svea, schön, dich zu sehen.
Haya, was dich ja auszeichnet und auch unterscheidet von vielen anderen, ist ja dein Werdegang. Du bist nämlich gebürtig aus Israel. Du bist dort aufgewachsen und hast dann, wie dort auch üblich, mit 18 Jahren deinen Militärdienst bei den israelischen Streitkräften geleistet, und zwar im Bereich Computer Intelligence. 2 Jahre hat das gedauert. Und danach hast du studiert und parallel für Unternehmen gearbeitet und bist dann für den Postdoc nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland konnten wir dich irgendwie überzeugen, hier zu bleiben. Und das ist wunderbar. Deswegen können wir auch überhaupt heute mit dir hier podcasten. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Ransomware, Cyberkriminelle, kommen, will ich dich trotzdem erstmal gerne fragen, wie es dir geht. Weil es hat sich ja seit dem 7. Oktober für dich und auch für ganz viele Menschen in der Welt auch ganz viel verändert. Wie geht's dir?
Es ist schockierend. Das war ein Schock. Ich konnte tatsächlich lange Zeit nicht arbeiten. Das war ein furchtbarer Terrorangriff. Mehr als 1200 Menschen wurden getötet, Dörfer und Kibbuzim wurden zerstört. Und die interessante Frage ist auch, wie das passiert ist. Wie kam es dazu? Wie konnte die Militär und Geheimdienste konnten das nicht erkennen? Und was wir sehen hier, ist ein Beispiel dafür, dass die Menschen sich zu viel auf die Technologie verlassen haben. Israel hat einen modernen Hightech-Sicherheitszaun aufgebaut im Süden. Und dieser Zaun ist mit Sensoren und Drohnen und Überwachungskameras, Robotern. So eigentlich, die waren sicher, dass die Menschen im Süden sicher waren, dass der Zaun war ausreichend, um Sicherheit zu gewährleisten. Und was wir gesehen haben, dass Technologie alleine reicht nicht. Technologie alleine hat Schwachstellen, und das ist genau, was passiert ist. Die Hamas haben Schwachstellen in dieser Technologie ausgenutzt und konnten reinkommen. Und weil Israel sich so sehr auf diese Technologie verlassen hat, hatten sie nicht genug Einheiten und Soldaten im Süden, um dann die Menschen zu beschützen. Und dadurch kam es zu diesen furchtbaren Massakern.
Lass uns einmal den Bogen schlagen zu unserem Thema heute, Ransomware. Und ich finde, du hast schon einen ganz guten Punkt eigentlich damit gemacht, nämlich, dass man sich vielleicht dann auf Technologie verlässt und die eben aber Fehler haben kann. Und wenn du einmal zurückdenkst an große Fälle, ja, Ransomware ist ja ganz bekannt und wir haben ja viele große Fälle auch in der Vergangenheit gehabt. Was ist denn vielleicht ein guter Beispielfall, den wir uns mal beide jetzt vorknöpfen können, wo genau das passiert ist, wo man vielleicht eine große Sicherheitsüberprüfung gerade erst gemacht hat und sich eben verlassen hat und die Angreifer sind dann doch reingekommen? Was ist dir da im Kopf?
Also es gibt so viele Cyberangriffe und Ransomware, also Lösegeldforderungen, dass man liest darüber fast jeden Tag. Ich denke, was war besonders, das war in 2021 der Colonial Pipeline Angriff.
Colonial Pipeline ist eine ganz wichtige Betreiberfirma, also eigentlich die wichtigste Betreiberfirma von Pipelines in den USA.
Genau, die Colonial Pipeline ist für 45% der Benzinversorgung in Ostküste der USA zuständig. Und nach dem Angriff waren alle Systeme verschlüsselt und es gab keinen Betrieb. Also die Colonial hat auch die Pipeline abgeschaltet. Also was passiert ist, ist, dass ein Passwort von Colonial VPN wurde in Darknet geleakt. Die Hacker haben ihn zufällig gefunden und dann haben sie sich Zugang zu dem Netz verschafft, haben das Netz und Systeme verschlüsselt und Lösegeld gefordert.
Und das Spannende war ja, dass gerade Colonial Pipeline, als es eben passiert ist im Mai 2021, da hatten die eigentlich gerade eine Sicherheitsüberprüfung gemacht. Ne? Dann hatten die gerade ein Pentesting hinter sich.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir denken, wir glauben, wir sind vorbereitet für den Ernstfall. Aber man muss das natürlich üben. Und das Problem mit Colonial war, ist, dass sie haben das eben nicht geübt. Sie waren sicher, dass sie Backups haben. Sie waren sicher, dass die Pipeline oder die physischen Prozesse waren von Software getrennt. Und trotzdem, als die Softwaresysteme oder die IT angegriffen wurde, haben sie sofort dann die Pipeline auch abgeschaltet, weil sie Angst hatten, dass die Malware wird auch zu physischen Prozessen dann Zugang bekommen. Was überraschend ist, weil wenn es getrennt war, eigentlich hätte das nicht passieren sollen. Und ein paar Tage später hat Colonial auch Lösegeld gezahlt.
Mhm. Zu dem ganzen Thema Lösegeld, das heben wir uns noch ein bisschen auf für später. 5 Millionen haben die ja tatsächlich am Ende dann bezahlt. Was ja dieser Hack oder dieser Angriff auch ganz besonders zeigt, sind die Auswirkungen, die das damals hatte. Was wir eben sehen, sind eben Ransomware-Angriffe und die haben ganz konkrete Auswirkungen, entweder monetär, finanziell oder was ich ja spannend fand, auch jetzt in dem Fall von Colonial Pipeline, es gab ja richtige physische Auswirkungen dann auch. Ja, für die Autofahrerinnen und Autofahrer.
Genau, also dass die Pipeline abgeschaltet wurde. Sie konnten nicht weiterhin die Pipeline betreiben und es gab keine Benzinversorgung. Und die Menschen haben angefangen, Panikkäufer in Panik zu kaufen und ganz viel Benzin und Vorräte. Und das hat die Preise nach oben getrieben und es hat zu Panikkäufer in Ostküste der USA geführt. Und das war nicht der Angriff eigentlich, sondern die Reaktion der Menschen drauf. Und was man sieht, ist dann, wenn die Menschen das Vertrauen ins System verlieren, das ist eigentlich das Problem. Weil, und jede Organisation konnte plötzlich Teil der kritischen Infrastruktur werden und Colonial zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Was wir im Alltag verwenden und plötzlich wird nicht erreichbar, es kann dazu führen, dass die Reaktion der Menschen wird zur Destabilisierung führen oder Chaos, was wir in diesem Fall gesehen haben und nur mit einem Passwort. Das war nur ein Passwort, das zu Panikkäufer in Ostküste USA geführt hat.
Das Passwort, du hast es eingangs schon gesagt, das wurde ins Darknet geleakt. Einmal ganz kurzer Exkurs, also das Darknet wird oft bezeichnet als der Teil im Internet, den man nicht über einen normalen Standard-Webbrowser erreichen kann, sondern zum Beispiel über den Tor-Browser. Und dort kann man sich dann verschlüsselt bewegen, sprich also die Nachverfolgung ist sehr schwierig. Das muss jetzt erstmal nicht, per se ist das erstmal nichts Schlechtes oder negativ. Also es ist eben auch die Möglichkeit, sich dort privat zu bewegen. Das ist vor allem interessant auch für Menschen, die in Regimen leben, wo sie eben Repressalien zu befürchten haben, wenn sie bestimmte Webseiten besuchen. Aber es ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass es eben auch spannend und nützlich ist für Kriminelle, die dort eben genau solche Passwörter leaken können. Ich will einmal wissen von dir, Haya, was weiß man denn über die Organisation, über die Strukturen, die hinter so einem Angriff stecken?
Oh, es gibt so verschiedene, weißt du, dass es gibt individuelle Menschen, es gibt sogar Mitarbeiter, die dann wollen der Organisation schaden oder wurden entlastet. Es gibt natürlich aber organisierte kriminelle Strukturen und Organisationen und sie arbeiten zusammen und es ist so, dass super organisiert ist. Sie haben Lieferanten, sie haben Entwickler, sie haben Pentesters und manchmal kennen sie einander gar nicht persönlich. Es ist alles über Darknet, Telegram-Kanäle, wird alles koordiniert, synchronisiert. Sie haben viele Ressourcen, die Hacker, die Kriminelle. Sie haben Zeit auch. Natürlich, wenn für jede Ransomware-Angriff, wenn sie so viel Geld bekommen, oder Erpressung-Angriff, wenn sie so viel Lösegeld bekommen, dann haben sie genug Ressourcen, sich zu verbessern, und sie verbessern sich die ganze Zeit. Sie verwenden neue Technologien und technologische Fortschritte. Sie verwenden KI, um ihre Prozesse zu automatisieren. Die Scans im Internet, die sie verwenden, um nach Opfer zu suchen.
Ich fand das sehr interessant. Es gibt ja manchmal auch, also gelingt es ja tatsächlich meistens im Behördenzusammenschluss, ne, aus FBI oder aus Europol, dann tatsächlich auch solche Banden zu fassen. Und ich finde das dann ganz spannend, weil manchmal liest man dann so ein bisschen in der Aufarbeitung der Fälle, dass das genauso ist, wie du auch das eben gesagt hast, also eine ganz starke Arbeitsteiligkeit ist. Und teilweise es ja Banden gibt, die sich darauf spezialisiert haben, nur die Sicherheitslücken eigentlich zu suchen, ne? Oder solche Passwörter zu leaken oder zu verkaufen.
Genau. Also es gibt Gruppen, die zum Beispiel spezialisieren sich daran, dass sie Malware entwickeln, Schadsoftware. Es gibt Gruppen, die spezialisieren sich daran, dass sie nach Sicherheitslücken suchen. Neuen oder Bekannten machen Werkzeuge, die scannen, die das Internet scannen. Es gibt Gruppen, die sich in Erpressung spezialisieren, und dann sie kommunizieren mit Behörden, mit der Organisation. Und das ist wie echte Industrie, nur dass sie mehr Ressourcen haben und sehr gut organisiert sind. Und natürlich, dass sie regelmäßig bauen sich auf und bauen sich aus. Die oft sind schneller als die Verteidiger. Das sieht man in vielen Fällen und Beispielen. Ein anderes Beispiel ist der Kaseya-Angriff. Es war so ein Lieferkettenangriff für Kassensysteme. Es gab Sicherheitslücken in dieser Software für Kassensysteme. Dass die Software wurde von und immer noch von vielen hunderten Kunden verwendet. Es gab Sicherheitslücken, und die Verteidiger waren nicht schnell genug, konnten das alles nicht schließen. Die Hacker waren schneller und konnten die Sicherheitslücken ausnutzen, um dann die Opfer angreifen und alles verschlüsseln. Und das war auch ein Beispiel für Erpressungsangriff.
Lass uns einmal so eine kleine Timeline bauen, also einfach um noch ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie läuft denn so ein Angriff ab? Also Angreifer finden eine Sicherheitslücke im System. Das sind nicht notwendigerweise die gleichen, die dann angreifen, sondern es gibt eben eine Lücke, die wird möglicherweise im Darknet oder in Foren oder unter der Hand irgendwie verkauft oder publiziert. Dann gehen sie ins System, kopieren die Daten, verschlüsseln die Daten, auch sehr beliebt, erst die Backups verschlüsseln und dann die Daten verschlüsseln, wenn die Backups sozusagen in der Active Directory hängen, wo sie eigentlich nicht hängen sollten. Und genau, was passiert dann?
Also eigentlich mit Backups, es gibt sogar mehrere Probleme. Erstmal, man oft setzt die Backups irgendwo weit weg, und die alles runterzuladen, alle Daten runterzuladen, dauert ganz lange Zeit. Oder die Backups werden verschlüsselt, wie du sagst. Was passiert dann?
Warte ganz kurz, da muss ich gerade an den Mensch denken, der so mit so Magnetbändern ankommt. So, ich habe die Backups, und alle so, nein.
Tatsächlich, das ist einer der Probleme, dass wenn man das nicht in Echtzeit übt, wird man gar nicht merken, dass man ein Problem hat. Aber versuch, ein Video runterzuladen, wie lange es dauert. So Menge an Daten in Backups ist schon groß, und das dauert lange Zeit, das alles runterzuladen. Und wenn man sofort wieder betriebsfähig sein will, kann man sich nicht auf Backups woanders verlassen. Und dann, es gibt natürlich Software, die man braucht, um die Backups zu verwenden und Daten wiederherzustellen. Wenn diese Software ist verschlüsselt, dann hat man auch ein Problem. Das heißt, dass man wirklich diese Angriffe in Echtzeit üben muss, um zu sehen, eigentlich was fehlt. Weil die Tatsache, dass man Backups hat, bedeutet nicht, dass man auch bereit ist oder betriebsfähig ist und kann sie sofort verwenden.
Wir reden gleich noch weiter über das Thema Schutz und was ich als Unternehmen oder auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter tun kann.
Ja, ich bin Matthias Schick und bin 2010 zu Bechtle gekommen. Ich verantworte das Herstellermanagement und Business Development im Bereich Security, zusammen mit dem Christian Grusemann, der für die Strategie verantwortlich ist in der Gruppe. Ja, das Portfolio von uns, das ist rund. Wir haben Ende-zu-Ende-Security-Portfolio für unsere Kunden, und das unterteilt sich in Produkte. Wir bieten von ca. 50 Herstellern über aktiv gemanagte Partnerschaften Produkte an. Zusätzlich haben wir noch einen Longtail von ca. 200, die wir auch noch jedes Jahr reaktiv verkaufen. Und wir veredeln das Ganze natürlich mit umfangreichen Services. Wir haben Managed Services im Angebot, wir haben Professional Services im Angebot, wir haben eigene SOC Services im Angebot, sodass der Kunde von uns ein Ende-zu-Ende-Angebot beziehen kann. Wir sind mittlerweile bei fast 500 Spezialisten und Spezialistinnen in der Gruppe. Das hat sich enorm schön entwickelt und aufgebaut. Letztes Jahr waren es 440. Also wir sind hier in einem sehr guten Momentum. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, also Angriffsszenarien gibt es immer wieder neu, jeden Tag gibt es neue Szenarien, auch jeden Tag gibt es neue Hersteller. Vor ein paar Jahren waren es noch 2000, 2500, mittlerweile sprechen wir von fast 4000 Security-Herstellern weltweit. Man kann auch sagen, dass regulatorische Anforderungen steigen. Wir haben jetzt beispielsweise dieses Jahr vor der Brust die NIS2-Richtlinie, die EU-weit ausgegeben wird, in nationales Recht umzusetzen. Das wird zum Oktober 2024 gefordert. Das heißt, da sind Kunden aufgefordert, sich Gedanken zu machen, dass sie compliant sind, wie das funktioniert. Viele Unternehmen sind betroffen. Wir haben 30.000 Organisationen in Deutschland alleine, die darunter fallen. Und Bechtle bietet da auch einen passenden NIS2-Compliance-Check an, der die Ausgangssituationen beim Kunden erfasst und dann halt Handlungsmaßnahmen ableitet. Darüber hinaus ist sicherlich die große Herausforderung für Kunden, dass sie einfach auch anhand ihrer gegebenen Infrastruktur, ihrer gegebenen Security ein Assessment machen, wo sie stehen in ihrer Security und welche Maßnahmen, die drängendsten sind, die umgesetzt werden sollten. Da bietet man einen sogenannten Be-Hard-Check an, ein Security Assessment, um das herzuleiten. Standardisiertes Service-Paket für Kunden mit Vorortbegehung und einer auch Ableitung der drängendsten Handlungsanleitung. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch viele andere Angebote, beispielsweise auch unsere SOC-Services, damit Kunden eine Incident Response und Forensik auch haben und dass sie auch eine kontinuierliche Security-Überwachung haben. Im Grunde genommen können die Kunden von uns da auch vollumfänglich unterstützt werden bei den Security-Herausforderungen, die es einfach jetzt jeden Tag gibt und auch bei den Angriffsszenarien, die jeden Tag auch immer wieder neu entstehen. Es gibt weiterhin einen sehr großen Fokus auf Phishing von Zugangsdaten, um ins Unternehmen reinzukommen aus Angreifersicht. Und KI unterstützt das Ganze natürlich, weil At-Scale-Angriffsszenarien möglich sind und das auch in der Qualität, die wir bisher noch nicht gesehen haben.
Also Prävention, Detektion, Reaktion, das klingt ja sehr gut. Ich habe Prävention gemacht, ich habe Backups gemacht, ich habe Detektion, also ich habe irgendwie gemerkt, ich werde angegriffen und okay, jetzt muss ich reagieren und stelle vielleicht fest, ich kann meine Backups gar nicht verwenden. Was mache ich denn dann?
Ja, also erstmal natürlich dieser Zeitpunkt, dass man merkt, dass man angegriffen wurde, das ist schon zu spät.
Okay.
Was wichtig ist, ist das, und das passiert so oft, der Angriff fängt viel früher an, in denen die Hacker Zugang zu dem Netz bekommen und dann erstmal werden sie versuchen zu sehen oder zu scannen, das Netz zu scannen, was das Netz hat, welche Organisation es ist, welche Dienste es gibt, wo Active Directory ist, vielleicht versuchen Konten anzulegen, neue Konten zu erzeugen und das ist die Zeit, die man verwenden kann, um den Angriff zu verhindern, weil Angriff ist eine Sache und die Schaden ist die zweite Sache. Und was wir merken, ist, wir merken die Schaden, wir merken nicht den Angriff. Wenn man den Angriff erkennt, früh genug, dann kann man auch die Schaden verhindern.
Das heißt, es gibt so ein kritisches Zeitfenster.
Genau. Und es gibt genau diesen kritischen Zeitfenster. Das sind ein paar Tage bis ein paar Wochen. Und das war zum Beispiel im Fall von Uberhack. In diesem Fall, ich sage, 2 oder 3 Tage vor dem Verschlüsselungsangriff, konnte man im Darknet das geleakte Passwort finden, was von einem Infostealer, das ist eine Schadsoftware, Redline, geleakt wurde. Und wenn man das schnell genug erkannt hätte, hätte man den Angriff verhindern können natürlich. Und dann, das ist, was das bedeutet, dass man muss regelmäßig eigene Infrastruktur monitoren, dass man muss regelmäßig Darknet monitoren. Und wenn man die ersten Schritte erkennt, hat man ein paar Tage bis ein paar Wochen, um alles zu bereinigen und Lücken zu schließen und dann die Schaden zu verhindern.
Was mich auch beeindruckt, zwischen den Jahren war ich auf dem Chaos Communication Congress, also dem Kongress des CCC in Hamburg. Und ich habe genau zum Thema Ransomware gab es einen sehr faszinierenden, aber auch ein bisschen traurigen Talk. Also traurig im Sinne von dem her, was da eben für einen Schaden angerichtet wird. Und ich werde den Talk auch in den Shownotes verlinken, weil er einfach ganz viel erzählt und zeigt. Und dort wurde auch mal so ganz plastisch gezeigt, wie eben so ein Angriff abläuft. Und die Kriminellen haben es eben tatsächlich geschafft, bei einem Unternehmen die Daten zu verschlüsseln. Und dann bekommt das Unternehmen so eine Webseite angezeigt, was ich schon mal einfach faszinierend finde, dass es einfach so professionalisiert ist, dass sie nicht irgendeine Custom-Made-E-Mail bekommen hat, sondern so eine ganz standardisierte Webseite. Und da steht dann sehr eindrücklich drauf, so hier 4 Millionen US-Dollar Bitcoin. Hier ist die Anleitung übrigens, so kaufen Sie Bitcoin. Und das Beste kommt jetzt, wenn man das dann bezahlt, dann bekommt man das Angebot, dass einem die Täter noch einen Report schicken, damit man eben sehen kann, was denn jetzt die Schwachstelle war. Und das Besondere war, weil dann denkt man jetzt im ersten Moment vielleicht, Report, ah super, dann kann ich ja mein System endlich patchen und weiß, wo ich verletzlich bin. Aber dieser Report besteht aus einer Standardantwort, 1 bis 6 Punkte. Ich lese die jetzt nicht vor, aber das ist einfach so profan. Und was man daraus sieht oder sehen kann, ist, dass eben diese Angreifer, ich sag mal so, One-Trick-Ponys sind. Also, die können halt eine Sache und die machen sie halt bei möglichst vielen Leuten. Und das fand ich auch erschreckend, weil es natürlich auch heißt, oder man auch sich damit die Frage stellen muss, inwiefern Unternehmen oder Institutionen auch ein Stück weit, ich sag's mal so kritisch, selbst schuld an einem Angriff sind, muss man da nicht auch manchmal von einem Data Breach sprechen? Also wenn es eben dann doch die Schwachstelle dann doch so einfach ist, dass Angreifer eine standardisierte Antwort erstellen können, wie sie ins System gekommen sind. Wie bewertest du das?
Na, schon. In unseren Studien finden wir, dass es ganz viele bekannte Schwachstellen gibt. Manche sind schon 15 Jahre alt. Mhm. In vielen Sektoren. Also es ist wirklich sektorenübergreifend, ist nicht ein Sektor. Aber auf der anderen Seite, man muss auch verstehen, dass jeden Tag es gibt hunderte, manchmal neuen Schwachstellen. Die IT-Teams sind überfordert. Man muss manuell diese Patching-Prozesse machen und Schwachstellen schließen. Man hat, alles ist digitalisiert heutzutage. Man hat so viele Dienste und Server. Alles ist online. Wir können von Homeoffice arbeiten. Aber diese ganze Infrastruktur, das ist wie das Haus, ja, man muss ihn warten regelmäßig und sanieren. Die Infrastruktur ist nicht anders, aber das Problem ist, es gibt immer mehr Schwachstellen. IT-Teams sind relativ klein, Prozesse sind manuell. Und bei jeder Schwachstelle, wenn es Patch gibt, Patch, das heißt, dass es die Schwachstelle schließt, muss man eine Umgebung aufsetzen, auf die man diese Schwachstelle oder diesen Patch evaluieren kann, die sehen, dass es funktioniert. Sehen, dass es nichts bricht, keine kritische Funktionalität, die man verwendet, sehen, dass die Schwachstelle wird wirklich geschlossen. Wenn man schaut, wie viele Lücken die Patches eigentlich schließen, wird man sehen, eigentlich ganz wenig. Ganz viele sind neue Features. Mhm. Das weiß man nicht, weil das steht nicht in Patches. Wir denken, okay, wir sagen regelmäßig, es ist sehr wichtig, Patches abzuspielen. Aber diese Patches abzuspielen ist eine große und aufwendige Aufgabe. Jeder Patch, manchmal ganz oft, die Patches werden was brechen oder werden gar nicht funktionieren oder man kann sie nicht installieren. Es gab vor kurzem, vor eineinhalb Jahren, es gab Schwachstellen, die wurden mehrere Monate nicht geschlossen, also länger als ein Jahr. Und es war bekannt, dass es gab Hacker, die sie diese Schwachstellen ausnutzen, weil es gab keine Patches und als es die Patches gab, sie haben lange Zeit nicht funktioniert und man musste dann nachbauen und so weiter. Also das heißt, jede Schwachstelle zu schließen ist ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit. Und wenn wir daran denken, dass jede Organisation hat Hunderte oder Tausende von Schwachstellen und für jede solche Schwachstelle muss man alles aufsetzen, im Testumgebung ausprobieren, schauen, dass es funktioniert und nur dann im Production-Netz, also das Netz, was wir wirklich verwenden, auszurollen, das ist so viel Aufwand. Die Prozesse sind meistens manuell oder in großen Teilen manuell. Das heißt, dass wir brauchen einfach mehr Ressourcen. Das sind nicht die Organisationen wirklich, die daran schuld sind. Aber man muss die IT-Teams nehmen, die wir haben. Und man muss vielleicht die Chancen auch von technologischen Fortschritten verwenden, wie KI, ausnutzen und die Prozesse automatisieren.
Wir saßen mal zusammen auf einem Podium und da war auch eine Geschäftsführerin da von einem sehr großen Energieversorger und die hatte eben auch einen Angriff, einen Ransomware-Angriff erlebt und die hat dann so diesen Satz gesagt, der wahrscheinlich geflügelt ist in der Branche. Es ist nicht die Frage, ob man getroffen wird, sondern nur wann. Also so nach dem Motto, jeder kann sich darauf einstellen, dass er auch mal von einem Angriff von Kriminellen betroffen sein wird. Lass uns das einmal durchspielen. Wenn ich jetzt wirklich von Ransomware getroffen bin und meine Systeme sind verschlüsselt und die Backups laufen, funktionieren nicht so, wie sie sollen. Jetzt ist für mich nochmal die spannende Frage, zahlen oder nicht zahlen? Also was erlebst du da in der Praxis oder wie ist da dein Blick drauf?
Das ist keine einfache Frage, sicherlich. Es gibt Organisationen, die haben keine Wahl, weil jeden Tag, dass sie nicht betriebsfähig sind, verlieren sie ganz viel Geld. Kann man denn nicht zwingen, nicht zu zahlen? Ich denke, man soll nicht zahlen natürlich, weil man finanziert dann Kriminelle. Auf der anderen Seite soll man auch nicht vergessen, wenn die Firma nicht zahlt, um die Daten zurückzukaufen, dann verkaufen die Kriminelle die Daten auf dem Darknet und es gibt genug, die dafür zahlen werden. Das heißt, das Geschäftsmodell funktioniert für die Hacker immer noch. Und dass, indem wir nicht zahlen werden, vermutlich das wird die Kriminalität das allein nicht verhindern. Und ich denke, soll der Organisation überlassen werden, was sie entscheiden. Meine Empfehlung ist nicht zu zahlen, aber es ist nicht so schwarz und weiß. Es ist eine komplexe Frage.
Ja, und vor allem, weil man natürlich auch nicht sicher ist, dass selbst wenn man bezahlt, dass die Daten dann nicht doch eben weiterverkauft werden oder nicht doch veröffentlicht werden.
Oder gar nicht entschlüsselt werden.
Oder gar nicht entschlüsselt
werden. Weil manchmal haben die Hacker den Schlüssel nicht oder das funktioniert nicht, weil sie haben auch eben Bugs und sie haben ganz viele Opferkunden sozusagen und man muss das alles verwalten. Man braucht ganz viel Infrastruktur, um das zu verwalten. So, man hat natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass man die Daten bekommt oder die Systeme entschlüsseln wird und wieder verwenden kann. Das stimmt und das ist auch das Risiko daran.
Du hast vorhin davon gesprochen, also wie herausfordernd zurzeit das Umfeld ist für alle, die eben in der Sicherheit arbeiten, die Systeme eben zu patchen, weil eben Patches auch nicht die perfekte Ständiglösung sind und weil ich immer mir mit jedem Patch auch wieder neue oder andere Probleme ins Haus holen kann. Das hast du vorhin angesprochen. Wie kann ich denn als Unternehmen damit umgehen? Also sprich, ist auch sowas, wie man nennt das ja Threat Modeling, eine Möglichkeit? Also heißt das, dass ich dann überlege, okay, welche Systeme sind besonders kritisch? Also weil auch Unternehmen bewegen sich ja in diesem Korridor zwischen Geld, Zeit, Raum, Ressourcen, Fachkräfte. Also gibt es da so eine Art Kompromissweg?
Erstmal würde ich empfehlen Outsourcing auf der Cloud. Es gibt natürlich Nachteile auf der Cloud und wir in Deutschland, wir mögen die Cloud nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Deutschland verwendet viel weniger die Cloud, aber es ist trotzdem einfacher. Und wenn es eine Schwachstelle gibt, Ausrollen von Patchen auf der Cloud ist einfacher und schneller.
Und es gibt ja auch inzwischen auch gute deutsche Cloud-Lösungen oder erste Cloud-Lösungen. So wie ich hab's, war jetzt gerade auf einer Konferenz, da haben sie eine vorgestellt.
Also wir brauchen mehr davon und wir brauchen natürlich stabile Lösungen. Das ist eins, würde ich sagen. Der zweite Punkt ist, dass man braucht Übersicht über eigene Infrastruktur. Ich muss wissen oder jede Organisation muss wissen, was hat sie im Netz? Was verwendet sie? Welche Server hat sie? Welche Schwachstellen hat sie? Es ist sehr wichtig, weil zum Beispiel, wenn plötzlich kommt raus, dass es gibt eine Schwachstelle in einem System, das bei mir, ich verwende irgendwo, muss ich sofort wissen. Und dann muss ich das patchen, weil die Hacker, sobald es Schwachstellen rauskommen, fangen an zu scannen. Und es gibt wirklich Korrelation, das sieht man, sobald eine Schwachstelle bekannt wird, fangen sie an zu scannen und danach zu suchen. Und wenn man nicht patcht, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man angegriffen. Das heißt, man muss wissen, was man hat. Und leider, die meisten Organisationen haben nicht die Übersicht, die sie brauchen, über eigene Ressourcen. Was habe ich auf der Cloud, was habe ich on-premise, auf eigenem Netz, welche Bibliotheken verwende ich? Welche Systeme habe ich?
Ja, das sieht man ja ganz oft. Also an uns oder an mich werden ja auch solche Fälle manchmal herangetragen. Also gerade wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sehr unzufrieden sind mit der eigenen Sicherheitsarchitektur oder wenn da nicht genug Geld reingesteckt wird, dann kriegen auch Journalistinnen und Journalisten manchmal solche Fälle. Und da ist dann eben ganz oft eine große Frustration oder Enttäuschung, weil gesagt wird, ja, schau mal hier, hier ist eine Datenbank, die wird einfach nicht verschlüsselt, die müsste verschlüsselt sein. Oder hier sind Passwörter hardcoded, also in der Infrastruktur selbst zu finden. Also auch um sowas geht es wahrscheinlich, ne? Also um auch so ganz einfach die Hausaufgaben zu machen.
Ja, natürlich. Also erstmal, wenn man weiß, was sind die Ressourcen, die man hat, was sind die Probleme, die man hat. Der zweite Schritt ist natürlich, das alles zu schließen. Und das alles muss verschlüsselt und gepatcht sein und sichere Zertifikate, valide Zertifikate, sehr wichtig. Es gab auch Angriffe, in denen die Hacker gefälschte Webseiten aufgesetzt haben. Und die Benutzer hatten dann Warnungen bekommen, dass Zertifikat nicht valide war. Zum Beispiel bei Ethereum-Hack. Ethereum-Hack war vor ein paar Jahren, 2018. Die Hacker haben Millionen gestohlen, weil die Menschen einfach haben Zertifikat-Fehlermeldungen ignoriert. Mhm. Das heißt, wir müssen darauf achten und man muss natürlich auch Übung machen und trainieren, dass die Mitarbeiter auch wissen, worauf sie achten müssen.
Ja. Haya, gibt es eine Idealvorstellung, also wenn du dir jetzt die perfekte Infrastruktur bauen kannst oder wenn du einfach nochmal erklärst, wie sieht denn eine moderne oder eine gute IT-Infrastruktur aus, um möglichst sicher zu sein?
Was wir merken ist, dass IT war in der Vergangenheit traditionell auf einem Netz und man hatte Zugang zu dem Netz dann über VPN oder durch Firewall musste man gehen und dann war auf diesem Netzsegment und hatte Zugang zu allem. Heutzutage, das ist alles verteilt. Und das heißt, die traditionellen Sicherheitsmechanismen, die passen nicht mehr, weil man hat nicht sowas wie ein Segment, ein Perimeter, wo alles ist. Es ist verteilt, teilweise auf externen Dienstleister, teilweise auf einer Cloud und teilweise auf dem Netz, eigenem Netz. Das heißt, dass wir müssen auch moderne Ansätze verwenden. Und es gibt tatsächlich solche, das ist Zero Trust Architektur, die ist das Konzept, ja, das ist eine Reihe von verschiedenen Technologien und Produkten, aber das Konzept bedeutet, dass man individuelle Dienste soll sicher machen. Also nicht das Netz wird sicher gemacht, sondern jeder einzelne Dienst, jeder einzelne Server. Das heißt, wenn Angreifer auf einem Netz jetzt sind und Zugang zu dem Netz bekommen haben, es soll dann nicht weiterhelfen, Zugang zu den Daten auf verschiedenen Server zu bekommen. Weil jeder Server ist getrennt und abgesichert.
Ich will noch einmal eingehen auf die Rolle von Mitarbeitenden, weil da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also man kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen, man kann sie auch terrorisieren. Also ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht, so random E-Mails von der Systemsicherheit, die man dann quasi nicht öffnen darf und man weiß es eh schon, dass das jetzt ein Test ist. Dann geht vielleicht aber doch mal eine, auch dann tatsächlich eine bösartige E-Mail durch. Was gibt es denn für Möglichkeiten, auch, sage ich mal, den Mensch vor der Maschine irgendwie damit einzubeziehen in das ganze Thema IT-Sicherheit?
Also das Hauptproblem ist, wenn die Menschen oder die Organisation angegriffen wird, realisiert man das nicht. Plötzlich passiert etwas, das man nicht erwartet, dann denkt man, okay, ich habe einfach das nicht richtig verstanden oder ich verstehe dieses Protokoll nicht oder ich verstehe wie dieses System funktioniert nicht. Also man versucht das zu ordnen zu irgendwelche Anomalien und ignoriert das. Und das war in vielen Angriffen tatsächlich. Das braucht Schulungen. Also wenn wir geschult sind und wir wissen, wenn etwas ist nicht, was wir erwarten, das ist eigentlich verdächtig.
Okay, und wahrscheinlich auch Vertrauen oder ich sag mal kurze Meldewege, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Angriff auf den Bundestag, dass es damals einer Mitarbeiterin aufgefallen, weil sie eine E-Mail bekommen hat, wo irgendwie Buchstaben verdreht waren. Und das fand die irgendwie, das war einfach komisch. Und dann muss die das aber auch melden. Und wenn die dann denkt, ach nee, ist bestimmt ein Fehler bei mir und ich habe mich verguckt oder ich habe mal wieder keine Ahnung vom Computer und die gibt diese Meldung dann nicht weiter, dann gibt es eben keine Chance, diesen Angriff frühzeitig zu entdecken.
Ja, das stimmt, natürlich. Das alles würde helfen.
Ja, also auch so
man
kurze Meldewege.
Prozesse.
Ja, Prozesse. Ja. Worauf ich auch nochmal eingehen würde, ist, du hast es angesprochen, es gibt so ein kritisches Zeitfenster. Idealerweise scanne ich selbst das Darknet, finde dann mein eigenes Passwort. Klar, das wäre wirklich so der Goldstandard, die perfekte Welt. Aber du hast auch gesagt, es gibt Möglichkeiten, schon zu bemerken, wenn sich der Angreifer im System bewegt, ne? Weil die wollen ja Rechte haben, ne? Also die wollen sich ja auch im System vorarbeiten. Mal ganz konkret, auf was muss ich denn da achten? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Anomalien? Also was fällt mir auf?
Also erstmal, man muss alles monitoren und Logs analysieren, worauf man achten soll. Was wir sehen, ist ganz oft, die Hacker versuchen, Konten anzulegen, neue Konten erzeugen und Adminrechte bekommen, da sie Zugang dann zu verschiedenen Servern haben. Und das heißt, dass man soll darauf achten. Oder Kommunikation zwischen Geräte oder Server, die eigentlich vorher nicht kommuniziert haben. Oder zu viel Verkehr. Was interessant ist, ist, dass im Internet die Geschichte wiederholt sich. The history repeats itself. Was bedeutet das? Dass an gleichem Tag nächste Woche werden wir ungefähr den gleichen Muster sehen im Internet. Das ist ungefähr alles gleich. Wenn man morgens aufsteht, macht man dann Nachrichten auf und so weiter. Welches Betriebssystem hat man? Anfragen an Updates. Und das alles ähnlich aussieht. Und plötzlich sieht man Anomalien. Das heißt, das ist etwas, das es nicht vorher gab. Man hat nicht vorher gesehen. Und das soll man nicht ignorieren. Solche Sachen können auch Angriff bedeuten oder Zugang zum Netz. Natürlich, es gibt ganz viele False Positives. Und das ist einer der Gründe, warum Menschen und IT-Teams, sogar SOC-Teams, solche Anomalien ignorieren. Aber das ist wichtig und man muss das alles überprüfen und ernst nehmen.
Also ein sehr auch großes und auch umfangreiches Paket und auch eine große Herausforderung, vor denen die Unternehmen stehen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Haya, dass du uns heute mitgenommen hast in die Reise zu den Cyberkriminellen. Und ich würde sagen, ja, stay safe und danke euch, danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Und jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun, nämlich geht in eure Podcast-App, gehen Sie in Ihre Podcast-App und schreibt einen Kommentar, vergebt Sterne oder Daumen, wie es gefallen hat. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Wir schauen auch regelmäßig rein. Und wenn Fragen sind, schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Gut, danke dir, Haya.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.